Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Willkommen zu einer neuen Folge Sehnsucht Mama. Ich habe jetzt nicht nur ein Intro, ich habe jetzt auch Gäste. Zumindest habe ich zum allerersten Mal einen Gast, eine Gästin. Ich freue mich wahnsinnig. Dorothee Struck ist da. Sie zeigt schon das Wackenzeichen. Also für mich ist es das Wackenzeichen. Ist es, ne?
Ja, Metal.
Metal, so, genau.
Ich freue mich einfach, aber ich wollte nicht dazwischen quatschen.
Das ist lieb. Ich muss dich einmal kurz vorstellen, falls es Leute gibt, die dich noch nicht kennen. Dorothee ist eine absolute Koryphäe auf unterschiedlichen Gebieten. Ist so. Also, du darfst mir natürlich widersprechen. Also, Gynäkologin. Sie ist extrem beliebt und ja, wie gesagt, einfach sehr bekannt, auch unter Kollegen, also Gynäkologen, aber auch Hebammen und vor allem unter Patienten. Vielleicht kann ich das kurz erzählen. Als du dich damals in deiner Praxis auf Kinderwunsch spezialisiert hast und dann nur noch Kinderwunschpatientinnen hattest, da haben nicht wenige Frauen geweint.
Ich weiß.
Ja.
Das ist mir auf dem Markt erzählt worden, mit Tränen in den Augen.
Ja, wirklich.
Aber es ist nun mal meine große Leidenschaft.
Ja, total. Also Dorothee hat schon Bücher geschrieben, zum Beispiel auch hormonfreie Verhütung, Endometriose, Wechseljahre und halt eben Kinderwunsch. Und darüber wollen wir heute überwiegend sprechen. Ich freue mich total, dass du da bist. Und das habe ich vergessen, das Wichtigste überhaupt, Hypnose. So, das ist nämlich ein absolutes Steckenpferd. Sie bildet sogar mittlerweile aus. Und wir haben, als ich noch in der Praxis auch gearbeitet habe und Kinderwunschfrauen begleitet habe, hatten wir teilweise gleiche Patientinnen, ne?
Wir haben uns die oft so hin und her geschoben.
Genau. Und ich war auch deine Patientin.
Ja, ich weiß. Das hätte ich jetzt aber nicht gesagt. Da musst du dich outen.
Gibt es irgendwas, was noch unbedingt erwähnt werden? Weil du hast ewig im Kreißsaal gearbeitet, du hast im Ausland gearbeitet. Was hast du eigentlich nicht gemacht?
Viel. Also, ich war mal Armeegynäkologin bei der British Army, als sie noch in der Lüneburger Heide stationiert waren. Das war mein originellster Job. Da habe ich eine Menge gelernt.
Ja,
spannend.
Das glaube ich. Ich glaube, wenn wir einmal anfangen zu erzählen, könnten wir wahrscheinlich stundenlang erzählen. Aber ich will ja so ein bisschen heute dich Fragen abfragen, die mich beschäftigen, seit ich jetzt hier den Podcast mache und auch bei Instagram unterwegs bin und so merke, boah, was beschäftigt eigentlich viele Frauen auch bei Instagram. Und ich habe manchmal das Gefühl, oh, den würde dein Blick so gut tun. So dieser andere Blick, der nicht immer nur rein schulmedizinisch unterwegs ist, ne? Darf ich einfach loslegen?
Leg einfach los. Ich finde immer, wir brauchen beide Seiten.
Ja,
Also
unbedingt.
Ich kriege im Moment total oft einen Hals, weil Frauen ankommen, die Schulmedizin so total ablehnen und sagen, sie wollen keine Medizin, sie wollen nicht in die Kinderwunschklinik, sie wollen keine Diagnostik.
Ja.
Boah, und jetzt habe ich gerade wieder jemanden gehabt, die hat irgendwie 6 oder 7 Mal Inseminationen gehabt als Solomam. Die Eileiter sind überhaupt nicht durchgängig. Die
Ach
ist nie
nein.
getestet worden. Und jemand anders, die irgendwie halbes Jahr für sehr viel Geld bei einem spirituellen Kinderwunschcoach war. Und der Mann ist nicht beim Spermiogramm gewesen. Der hat einfach keine schnellen Schwimmer. Das ist also Schmidtchen Schleicher ist ein Roadrunner dagegen, so ungefähr. Die bewegen sich einfach nicht. Die paar, die sich bewegen, die laufen im Kreis. Wo ich immer denke, so, nein, schulmedizinische Diagnostik vor allem, die ist sowas von Gold wert. Und ohne Schulmedizin, meine ganzen Gerinnungspatientinnen, die würden ohne bestimmte Medikamente ihre Kinder nie gekriegt haben. Und ich finde so, also wir brauchen wirklich beide Seiten. Und ich bin froh, dass ich in beiden gut ausgebildet bin und zu Hause bin. So, und dieses, das eine ist doof, das andere ist doof, nur das eine, nur das andere, das hilft den meisten Frauen nicht.
Exakt, ihr merkt das. Dorothee ist ein Geschenk für die Frauengesundheit, für die Frauen.
Du bist ein Schatz.
Wo du das so sagst gerade schon, ne? Wir brauchen die Diagnostik, das finde ich nämlich auch unbedingt. Gibt es für dich Diagnosen, wo du sagst, da geht es nur mit künstlicher Befruchtung? Es geht gar nicht anders. Ihr braucht
Naja, wenn die
IVF-Medizin.
Eileiter dicht sind und das ist, ja, also früher gab es so in den 90ern, als ich so anfing mit der ganzen Thematik, da hatten wir ja diesen ganz, ganz starren Schema von, erst wird bei der Frau Hormondiagnostik gemacht, dann Ultraschall. Das war noch nicht so entwickelt wie heute. Die vaginalen Ultraschalls waren einfach nicht so gut. So, und dann wurde eine Bauchspiegelung gemacht, geguckt, sind die Eileiter durchgängig und dann wurde der Mann untersucht. Fehler. So, weil da geht unheimlich viel Zeit verloren. Wir haben 40% der Männer mindestens mit einem eingeschränkten Spermiogramm heute. Und heute sagt man, gut, beide gleichzeitig. Und ich erlebe so viele Männer, die sagen, ja, aber ich brauche nicht zum Spermiogramm. Ich habe vor 10 Jahren doch mal ein Kind gezeugt im Studium. Das wurde abgegeben. Hallo, 10 Jahre gehen auch an Männern nicht spurlos vorbei. Vor allen Dingen, wenn sie sich schlecht ernähren. Lifestyle, Stress. Wir haben aus Dänemark ganz, ganz viel Studien, dass einfach beruflicher Stress das Spermiogramm beeinträchtigt. Auch da kann man mit Hypnose super helfen. So, und manche Männer arbeiten aber oder essen einfach auch stressbedingt nicht gut. Also wenn ich so an die Kantine denke, wo mein Mann irgendwie Jahrzehnte gewesen ist, in Kiel, die glaubten nicht an Vitamine, die haben alles
Die
totgekocht.
glaubten nicht an Vitamine, ist auch schön.
Ich habe da ein paar Mal mitgegessen. Also das Gemüse, das war immer zur Unkenntlichkeit verkocht. So diese Idee, dass Folsäure und Vitamin C vielleicht thermolabil sind und bei langem Kochen. Also so Grünkohl schmeckt ja toll. Im rohen Grünkohl ist auch ganz viel Vitamin C und andere guten Sachen drin. Aber wenn du den dreimal aufwärmst, ja, ist ja lecker, aber nee, Vitamin C geht dabei auch platt. Und
Also auch
oder
Nahrungsergänzungsmittel für Männer, ne?
ja, natürlich. Oder einfach auch erstmal sagen, geh mal zum Hausarzt und lass mal zum Beispiel Zink und Selenspiegel bestimmen. Weil das sind einfach Kofaktoren. Also wenn beim Mann die Spermien sich einfach nicht bewegen oder bei der Frau die Eileiter dicht sind, wie sollen denn die Königskinder Samenzelle und Eizelle zusammenkommen? So, und wir machen heute ja nicht mehr automatisch gleich eine Bauchspiegelung. Also dieses starre Schema von früher, das ist ja weg. Aber wir fragen ja im Normalfall ab, gibt es Risikofaktoren dafür, dass die Eileiter verklebt sind? Das heißt, gibt es viele wechselnde Geschlechtspartner, Chlamydieninfektionen gewesen und auch so dieses Thema, sind mal irgendwie Entzündungen im Bauchraum gewesen. Also wenn mir eine Patientin erzählt, sie ist mit 14 fast mal an einem durchgebrochenen Blinddarm gestorben, da gehen bei mir sowas von die Ohren hoch, so da ist eine Entzündung im Bauchraum gewesen. Mit Glück ist da nur der rechte Eileiter betroffen, aber so. Ja, die andere junge Frau, die hatte mal einen Ileus, Bridenileus. Also schwere Baucherkrankung muss ich jetzt nicht erklären, so, aber das ist für mich immer so, und da muss man mal reingucken. Da reicht auch nicht mit Ultraschall einmal durchspülen, sondern es kann einfach sein, dass die Eierstöcke hinter Verwachsungen verborgen sind und dann kommen die Eizellen da auch nicht raus. Die fallen dann einfach nebenbei, werden vom Bauchfell aufgefressen. Da gibt es ja so diese, ich sag mal, Recyclinghofzellen, die alles, was so anfallen, im Bauch dann so, ah ja, das Eiweiß können wir noch brauchen, wird recycelt und das nicht mehr. Das fragen Frauen ja auch immer nach einer Sterilisation. Was passiert dann mit meinen Eizellen, wenn die Eileiter durchgekniffen sind? Nein, wir haben kein Eizellgrab irgendwo hinter der Gebärmutter in den Tiefen des Bauchs, sondern der Körper recycelt halt alles. So, aber
Schlau.
das sind so Sachen, also ich finde Diagnostik unglaublich wichtig. Aber das, was in der Schulmedizin einfach zu kurz kommt, ist so dieses regulative Gucken, was kann der Frauenkörper selber? Wenn du in die Studien reinguckst, akuter Stress macht gar nicht so viel am Kinderwunsch und das sagen die meisten Studien auch, aber chronischer Stress ist einfach was uns deutlich unfruchtbarer machen wird. Und ich denke mal, das ist evolutionsbiologisch schon so logisch. Also, was war früher chronischer Stress?
Kein Essen.
Ernte fällt aus, Jagdgründe sind abgegessen, Nahrung ist nicht sicher, dann sagt Mutter Natur, lieber eine gesunde Frau durch die Zeit retten und macht manchmal auch einen chaotischen Zyklus. Als jetzt irgendwie noch ein Kind ansetzen und dann reicht es nicht für zwei und es ist gefährlich. So, und Geburten konnten früher, wenn wir haben heute eine super niedrige Kinder- und Müttersterblichkeit in der Geburtshilfe, aber auch nur in Westeuropa. In anderen Ländern sieht das anders aus. Ich kenne es aus Indien unter sehr primitiven Bedingungen, da möchte ich nie wieder geburtshilflich arbeiten. Das heißt, unsere Körper sind total weise, dass sie sagen, so bei Dauerstress, so, naja, sind das jetzt die optimalen Bedingungen, um ein Kind in die Welt zu setzen? Weiß nicht. So, unsere Körper sind sowas von schlau. Und das ist aber was, wo wir schulmedizinisch nicht drauf getrimmt sind, zu gucken. So, aber wie gesagt, du hast gefragt, wann geht es halt nicht natürlich? Ja, wenn die Eileiter dicht sind. Das heißt, wenn jemand einen Infekt hatte und im Zweifelsfalle bitte einmal gucken lassen und die Jungs zum Spermiogramm, auch wenn die nicht wollen. So, und so ein Sperma-Heimtest, die gibt es ja mittlerweile auch, ja, die sagen, da sind Spermien drin. Das sagt aber
Ja,
überhaupt
gar
nichts
nichts.
über die, also
Wo
das
schwimmen die hin,
braucht.
die Jungs? Wie schnell sind die? Und ich würde sogar auch immer sagen, mach direkt ein erweitertes Spermiogramm. Das haben wir am Ende der Kinderwunschreise erst kennengelernt. Wenn die DNA nicht in Ordnung ist, wenn da was defragmentiert ist, kann man es ja auch, also dann braucht man ja sehr wahrscheinlich auch Unterstützung, je nachdem wie viel, ne?
Ja, also wie gesagt, ein gutes Spermiogramm mit, da sollte eigentlich noch ein Vitalitätstest bei sein. Es gibt so verschiedene Zusatzuntersuchungen, als einfach nur sagen, ja, da sind welche drin und die bewegen sich oder auch nicht. Es gibt ja diese Klassen nach WHO. Und dass plötzlich auch so komische Formen auffallen. Ich war neulich auf einer Kinderwunschfortbildung. Da zeigte ein Kollege, der Biologe aus dem Kinderwunschlabor, der zeigte Bilder von super fetten Spermien. Also die waren wie total übergewichtig. Die waren dreimal so groß wie die normalen. Und das Paar hat halt lange versucht, schwanger zu werden. Und unter dem Mikroskop ist dann festgestellt worden, er hat eine genetische Fehlsortierung. Also die Spermien waren total überladen mit DNA und deshalb waren die so fett. Die konnten die nicht mal für die ICSI aufziehen in so eine Pipette. Und dann haben sie die halt untersucht und haben festgestellt, es ist eine super seltene genetische Erkrankung. Sorry, das Paar wird dann nur mit Spendersamen schwanger.
Ja,
Sind sie
naja.
mittlerweile auch. So, aber das sieht halt nur jemand, der Spermiogramme regelmäßig im Mikroskop auswertet und sagt so, Moment mal, das sind ja total die dicken Brummer. Diese Bilder, wir haben alle geguckt und gesagt so, wow, super interessant. Sowas findet ein Spermienheimtest nie. So, und das heißt aber dann für die Paare, monatelang versuchen, es muss doch irgendwie gehen. Die Frauen machen sich den Kopf, dass es an ihnen liegt, dass irgendwas kaputt ist und ganz viel Schuldgefühle. Also ja, immer erstmal eine vernünftige, basale Diagnostik.
Ich muss
Punkt.
einmal kurz fragen, wenn du sagst, die Eileiter nicht durchlässig, man kann die aber doch wieder durchlässig machen, oder?
Ja oder jein. Es hängt davon ab, wo sie verschlossen sind. Also wenn sie direkt an der Gebärmutter im sogenannten Isthmus oder im isthmischen Anteil verschlossen sind, wäre eine so komplizierte Operation mit Vernarbungsrisiko, das gibt eigentlich nur Eileiterschwangerschaften. Was man machen kann, sind sogenannte Fimbrioplastiken. Das heißt, wenn die am äußeren Ende Richtung Eierstock verschlossen sind, dann gibt es so eine OP-Technik, wo man die öffnet, umkrempelt, also wie so ein, ja, so ein Rollbündchen bei einem Pullover. Und dann werden die mit super dünnen Fäden, das ist wie so eine Juwelierslupe auf einer OP-Brille, werden die festgestickt, weil die Eileiter sind sowas von zart und dünn. Also die kannst du nicht mit irgendwie groben Instrumenten angehen. Und dann rollt man das so aus, damit es nicht wieder zusammen
Ja, wächst.
wächst. Das machen nicht viele Kliniken, weil das sehr aufwendig ist. Also es erfordert wirklich gute Operateure mit sehr, sehr ruhigen Händen und spezielles Instrumentarium. Das sind wirklich Mini-Mini-Fäden. Aber in Großbritannien zum Beispiel wird unter 35 das mittlerweile wieder viel, viel mehr angeboten. Also wir hatten zeitlang, früher in den 90ern ist das noch relativ viel gemacht worden. Da waren aber auch die Möglichkeiten so von künstlicher Befruchtung noch gar nicht so, wie sie
Ja,
heute sind.
klar.
Und bei uns ist das sehr, sehr ins Hintertreffen geraten, kommt in einigen Kliniken langsam wieder. In England wird es seit 5, 6 Jahren, gerade unter 35 Paaren, wo die Frau verstopfte Tuben hat, sehr, sehr viel angeboten, weil die sagen, das ist einfach eine viel, viel bessere Kosten-Nutzen-Rechnung. Gesundheitssystem ist halt so. Eine bessere Kosten-Nutzen-Rechnung als IVF, weil es wirkt dann in jedem Monat, wenn die
Ja.
Eileiter frei sind, spülst du dann
Klar.
nochmal nach, guckst, ob es funktioniert hat. Die Frau kann jeden Monat damit schwanger werden und eben nicht nur im IVF-Behandlungszyklus. So, und wenn der nicht klappt, hast du ja vielleicht noch ein, zwei, drei Eizellen im Tiefkühler, aber das reicht nicht unendlich. Und wenn es gut läuft, wird die Frau sogar noch im zweiten und im dritten Kind schwanger.
Ja,
Das
klar.
heißt, unter 35, wenn man einfach guckt, so auf die spontane Schwangerschaftsrate und die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau da noch mehr Kinder will, ist das einfach viel, viel besser. Und das funktioniert oft sehr gut.
Ah, gut zu wissen. Wir müssen weitermachen, Dorothee. Ich habe so viel noch auf dem
Ja.
Köcher. Ich habe ja auch teilweise Fragen bekommen, sogar von Mädels. Ich
Entschuldigung.
muss einmal, ich muss dich, nee, ach so, du, von
Bremst
mir aus
mich.
könnten wir Stunden sprechen. Der AMH-Wert, ne? Das ist immer so ein. Oder? Mir geht es auch mal ein bisschen auf den Keks. Ja, mich hat das auch bedrüppelt. Sie zeigt Daumen runter. Mich hat das auch bedrüppelt, als ich gehört habe, mein AMH ist bei 0,4. So. Aber das,
Also
wie aussagekräftig ist das Dingen? Ich weiß immer nicht, dass man darf
gar
sich da nicht so
nicht
dran
so
auf.
doll.
Ja,
Nein.
danke.
Also, und das stammt nicht aus meiner Feder, sondern von wem ich ja super viel halte. Ist Herr Professor Michael Ludwig aus Hamburg. Der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Super, super spannend. Ich kann dir gerne den Link für die Shownotes nachher schicken.
Gerne.
Ist halt für Nichtwissenschaftler kein leichter Tobak, das Buch zu lesen. Fazit ist eigentlich, vergesst den AMH-Wert. Und das predigt er seit Jahren. Also das eine Problem ist, wir wissen gar nicht so ganz genau, was wir da messen oder in welcher Phase der Eizellvorreifung wir messen. Der ist viel variabler, als wir gedacht haben. Also der kann auch mal ein Drittel höher oder niedriger sein. Wir haben früher immer gedacht, der geht linear nach unten und das ist so die Tankanzeige für Eierstöcke.
Aber der hat ja auch ein Plateau und dann sackt er manchmal und dann geht er wieder hoch auch, oder?
Ja, also der verhält sich ganz, ganz
Ja.
anders, als
Als
wir
wir
ursprünglich
ursprünglich
gedacht
gedacht
haben.
haben.
Das Witzige ist, der kam ja so vor, boah, 20 Jahren oder sowas auf, so oder mehr, 25 Jahre sind es vielleicht so in der Medizin als, oh ja, Tankanzeige der Eierstöcke können wir messen. Und dann gab es einige Kollegen, die gesagt haben, so ab Mitte 40, sie bieten das Frauen an als Test, ob die noch Verhütung brauchen. So nach dem Motto, geben Sie lieber mal ein bisschen Geld für einen Laborwert aus und eine Beratung bei mir, und dann können Sie sich die 300 Euro für eine Spirale sparen. Wir hatten innerhalb relativ kurzer Zeit ein paar Klagen von Frauen, die dann schwanger geworden sind, Mitte 40. Und dann hat sich die Justiziarin meines Berufsverbands der Frauenärzte öfters mal sehr darüber ausgelassen, dass das so nicht geht, weil selbst bei nicht mehr messbarem AMH-Wert werden 3 bis 5% der Frauen je nach Alter schwanger.
Krass.
Ja, das weiß kaum jemand. So, das ist wirklich, also selbst wenn das Labor sagt, der ist unterhalb ihrer Messfähigkeit,
Ja.
dann gibt es noch Schwangerschaften.
Okay.
So, und der AMH-Wert ist genau für eine Sache gut. Zum Berechnen, der ist zum Beispiel ja bei PCO-Frauen sehr, sehr hoch. Du berechnest danach die Medikationsdosis für eine Stimulation bei IVF, damit du keine Überstimulation machst.
Alles klar.
So, das heißt, der hat einen Wert in der Diagnostik, aber es ist diese Idee, das ist die Tankanzeige für die Eierstöcke. Und wenn der schlecht ist, das ist der Anfang vom Ende. Forget about it. Ich habe so viele Patienten in den letzten 25 Jahren mit niedrigem AMH betreut, von denen der Großteil mittlerweile glückliche Mamis sind.
Ja,
Nee.
da bin ich nämlich beim nächsten Punkt. Wir haben ja beide auch Patientinnen uns geteilt, die die Diagnose frühe Wechseljahre bekommen haben. Und ich stehe auch mit einigen bei Instagram in Kontakt, die die Diagnose auch haben. Und das ist ja ein Schock einfach irgendwie, vor allem wenn das mit Anfang 30 oder so passiert. Und tatsächlich haben wir aber ja auch, und du ja noch viel mehr Patientinnen gehabt, bei denen das überhaupt gar nicht stimmte.
Also das Ding ist, vorzeitige Wechseljahre ist schwierig zu diagnostizieren und braucht eigentlich über mehrere Monate zu bestimmten Punkten Hormonmessungen. Also das ist nicht einfach. Du kannst nicht einfach sagen, wir haben jetzt einmal zum Beispiel LH-FSH gemessen und die sind total hoch und das ist es jetzt. Also meine Erfahrung ist, mindestens 70% der Frauen haben einen Stressarrest der Eierstöcke. So, also ein Wort, das findet man nicht unbedingt in der Literatur, den hat Frau Dr. Schaudig, ist auch so eine Hormonexpertin aus Hamburg, vor einer Weile mal auf einer Fortbildung geprägt. Und ich finde das so schön. Also die Frauen sind wirklich in so einer Stase, in so einer Starre. So, als wenn die Eierstöcke angehalten haben, weil jetzt geht gerade nichts. So, und dann kann man einfach gucken. Über Hypnose ist da unglaublich viel möglich. Ernährung, Heilpflanzen. Ich liebe Heilpflanzen in dem Bereich. So, und gerade wenn ich das mit Hypnose ko kombiniere, es sind aber eben nicht so die klassischen Sachen wie Mönchspfeffer und Frauenmantel, die allen immer einfallen, sondern die Frage ist, was steht dahinter? Wir sind biologische Wesen. Wir sind von der Biologie her auf Arterhalt gepolt. Also das ist einfach etwas, die Biologie möchte, dass wir mindestens zwei Kinder haben, weil das Leben soll weitergehen. Die Frage ist immer, warum macht der Körper solche Sachen? Meistens hat er einen Grund. So, und meistens ist irgendetwas im System, was überfordert. Und wenn man rausfindet, was es ist und das Ding bearbeiten kann, dann kommt der Zyklus auch wieder ins Laufen. Ich erinnere mich an eine Patientin, das war noch bei den Briten, da habe ich mich angefangen mit dem Thema alternative Kinderwunschbehandlung. Einfach nur, weil das nicht im Vertrag war. Also die durften nicht konventionell behandelt werden. Als Gynäkologe, ich durfte alles machen, außer Kinderwunschtherapie. Das war halt explizit rausgenommen. Und die Ehefrauen der Soldaten, die kamen teilweise 2 Jahre mit nach Deutschland. Die Jobs wurden halt aufgehoben. So, wenn die im Dienste halt der Krone dann unterwegs waren. Und das war eine super Zeit zum Kinderkriegen. Und Cheat, wenn alle im Camp irgendwie Kinder kriegen und man selber nicht. Und das war so mein Start zu gucken, was kann man tun, um Frauen die Fruchtbarkeit zu verbessern. Und ich erinnere mich an eine Patientin, die ewig lange Zyklusstörungen hatte. 33, dann bei mir ankam und ja, gut, probieren das mal mit Heilpflanzen und so ein paar Entspannungsübungen. Und damals habe ich noch nie mit formeller Hypnose gearbeitet. Und ungefähr 3 Monate später kam die, das ist eine ganz temperamentvolle Frau, kam die bei mir an. Frau Doktor, das geht so nicht. Ich will sofort die Pille. Es hat 2 Monate geklappt. Ich hatte 2 Monate einen 28-Tage-Zyklus. Jetzt sind schon wieder 6 Wochen nicht. Ich will jetzt einen normalen Zyklus. Ich will die Pille. Ich so, Moment mal, wir machen erst einen Ultraschall. So. Ich sehe das Gesicht von diesem Mann mit dem Ultraschallbild, 6. Woche, 6+, irgendwas, 3, 4, wir hatten schon Herztöne.
Ich
So,
habe
und ich sehe
Gänsehaut.
dieses entsetzte Gesicht, wie er auf dieses Ultraschallbild starrt. Und ich sage so, ist was nicht in Ordnung? Als sie vor ein paar Monaten das erste Mal bei mir waren, sagten sie, sie wollten Kinder. Frau Doktor, ich hätte nicht gedacht, dass ihr Grünzeug und die Atemübung und das was bringt. Ich habe mir gestern Audi TT bestellt. Also das ist so eine Rennsemmel, wo einfach kein Kinderwagen reinpasst. Die Hebamme hat sie dann mitgenommen, so eingesackt zum Blutabnehmen oder was machen, was man denn so macht. Und er saß da völlig fertig bei uns im Gang. Man konnte das Auto noch umbestellen, sie fuhren dann nachher einen Charan. Ich meine, es ist ein totaler süßer Junge geworden, aber also ich werde nie so dieses, ich glaube, ich habe den ja nicht gedacht, dass der Scheiß was bringt. So, und
Wo?
die lief halt auch unter vorzeitige Wechseljahre. Also natürlich gibt es das, aber es ist total selten. Und es gibt so eine ganz, ganz spannende Geschichte vom europäischen Hormonkongress vorletztes Jahr. In anderen Ländern ist ja Eizellspende legal und wird auch mehr gemacht. Und es ging um eine Endokrinologin, die hatten Frauen, die teilweise mit Anfang 20 mit vorzeitigen Wechseljahren diagnostiziert waren. Teilweise auch, weil Eierstockbestrahlung, Krebs gehabt in frühester Jugend, also wo man einfach weiß, okay, die
Oder im Labor
Eierstöcke,
gearbeitet oder sonst was
ja,
irgendwie, ne?
Röntgenstrahlen ausgesetzt gewesen. Also
Ja.
teilweise war der Grund bekannt, teilweise nicht. Und die haben halt mit denen ganz speziell das Protokoll gemacht mit Hormontherapie. Eigentlich nur, damit die Gebärmutter nicht kleiner wird. Also, weil wenn du ganz lange ohne Östrogene wirst, die wird kleiner. Und dann ist es halt schwierig mit einer Eizellspende. Also man wollte halt jungen Frauen, die in den 20ern waren, die Gebärmutter so erhalten, weil die wird halt wie nach den Wechseljahren irgendwann, dass sie sich halt in Ruhe überlegen können, ich nehme irgendwann mal eine Spendereizelle. So.
Ja.
Die hatten bis zu 15% spontane Schwangerschaften.
Wahnsinn, ja.
So, und
Wahnsinn.
das sind Sachen, ich bin so froh, dass ich immer in diesen internationalen Gremien auch unterwegs bin, weil in anderen Ländern laufen halt wegen anderen Rahmenbedingungen auch andere Sachen und manchmal wird mit anderen Sachen anders umgegangen.
Ja, total. Genauso wie mit Hypnose, ne? Vielleicht kannst du mal Zahlen sagen. Ich habe schon so oft ja von Hypnose auch in meinem Podcast erwähnt, einfach weil ich ja selber so begeistert davon bin. Und ich habe immer nie so Studienzahlen dazu. Ich vergesse sowas leider auch immer, aber wenn wir das jetzt hier einmal aufnehmen, dann haben wir das für alle. Wie, also es ist doch signifikant, oder?
Ja,
Wie,
natürlich.
wie?
Also die Einnistungsrate verdoppelt sich, wenn du begleitend zur IVF Hypnose machst.
Ja, irre. Und wie ist
So,
es
das schwankt
beim
natürlich, das
natürlichen?
schwankt, also na, beim natürlichen Zyklus haben wir wenig Studien, weil
Ach
da steht
so.
ja keiner mit der Stoppuhr daneben.
Da ist aber wieder recht, ja.
So, also IVF ist halt so normiert. Das heißt, du weißt, welches Protokoll du fährst, kurzes oder langes, welches Medikament du nimmst. Nimmst du eine Ministimulation, Metoprolol, CC? Also du hast halt immer diese Behandlungsprotokolle. Du weißt genau, wie viele Eizellen dann reifen, wie viel geerntet werden, wie viel sind befruchtungsfähig, wie viel Blastozysten kommen raus, wie viel werden eingesetzt, wie ist die Schwangerschaftsrate.
Das
Das
stimmt.
heißt, wir haben unglaublich viel Studien über diese unterschiedlichen Abläufe. Also der Grund ist immer das gleiche, aber wir haben ja die Medikamente. Wir wissen, wie Frauen darauf reagieren. Wir haben Dokumentation über die Alterskohorten, weil das ändert sich ja auch. So, und wenn du dann einen Parameter veränderst, wie wir packen jetzt Hypnose dazu, dann kannst du natürlich total leicht sehen, was passiert.
Ja.
So, also Forschung braucht immer Basisdaten-Vergleichskollektive.
Klar.
So, und naja, also wenn jemand Spontanverkehr hat, das Hauptproblem ist ja oft das Nichtwissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass es vor dem
Exakt.
Eisprung ist. So, und
Ja.
da gibt es ja diese Time-to-Pregnancy-Studie, super spannend, dass Frauen, die auf die Finanzierung von IVF warten mussten, weil die Krankenkassen noch keinen Zusatzschlag gegeben haben, ein Teil bekam halt, sofern die Spermien liefen und die Eileiter durchgängig waren, ein Teil bekam halt ein Training über Zykluswissen. Und es sind mehr als doppelt so viel schwanger geworden während der Wartezeit auf IVF als die anderen. Einfach
Ja.
nur, weil sie wussten, wann die richtigen Tage sind. So.
Deswegen
Und
bin ich ja
das,
so ein NFP-Fan, ne?
ja,
Ja.
NFP ist gigantisch, gerade wenn es Sensiplan ist. Beste
Ja.
Methode ever.
Ja.
So. Und da haben wir aber, also wir haben so wenig Vergleichskollektive. Das heißt, die Studien laufen immer über Kinderwunsch. Kliniken. Und dann haben wir natürlich IVF, ICSI-Embryotransfer und sowas beforscht. Meine Erfahrung ist einfach, es bringt beim spontan schwanger werden unglaublich viel. Die Rate ist unterschiedlich, je nachdem, was du machst. Also das ist ja möglich von einfachen Audioaufnahmen, wobei ich immer wieder erstaunt feststelle, wie viel das bei Patienten schon bringt. Dann eben Gruppen, wo wir mit dem kollektiven Unterbewusstsein arbeiten, was ich total gerne mache. Und ich arbeite ja auch 1:1 und fürs 1:1 ist die Rate bei unerfülltem Kinderwunsch, gerade auch bei Frauen, die schon alles gemacht haben, etwas über 70%.
Ja, Wahnsinn. Ich
Da
meine,
haben wir eine.
ich weiß, wovon du sprichst. Ich habe es ja erlebt. Wir haben ja 1:1 gearbeitet. Ja.
Also wir haben eine Studie aus Indien, das waren über 500 Paare, die teilweise schon erfolglos wirklich alles durch hatten in Kinderwunschkliniken. Und da wurde halt geguckt nach individuellen Stressoren, die wurden halt ganz klassisch hypnotherapeutisch behandelt. Die haben 70,3% der unfruchtbaren Paare waren am Ende schwanger. Und zwar klinische
Wahnsinn.
Schwangerschaft, also nicht Laborschwangerschaften, die dann abgegangen sind.
Wahnsinn. Ja,
So,
das ist
und das
jetzt
ist.
vielleicht nochmal für alle auch, weil es gibt ja einige, die sagen, ja, musst du auch dran glauben.
Nee.
Nee, hat damit nichts zu tun, ne?
Wir machen hier keine Showhypnose oder irgendwas. Es wird keiner überredet, eine Bank auszurauben. Das kann ich sowieso nicht,
Es muss
funktioniert
auch
eh
keiner als
nicht.
Huhn rumspringen oder so, wie man das sonst
Nein.
aus Shows kennt. Nee, nee.
Ich
Nee,
habe
das
mir
habe ich auch.
überlegt, wenn ich in Rente bin, dann mache ich mal einen Kurs Showhypnose. Ich will mal wissen, wie das geht.
Nein, das ist ja, das habe ich auch schon mal in der Folge über Hypnose erwähnt. Man ist bei vollem Bewusstsein, da passiert nichts, was man nicht möchte, sondern man kommt einfach an tiefe Sachen ran und an Glaubenssätze und kann die auflösen und Blockaden und so. Und kann sich einfach so stärkend begleiten lassen, das ist einfach so wohltuend, einfach nur wohltuend, ja.
Du hast aber Fragen. Wir
Ich habe
quasseln schon wieder
viele.
zu viel. Ich
Nein,
komme immer
nein,
von
das
Hölzchen
ist.
aufs Stöckchen.
Ja, ich kenne ich doch, kenne ich doch. Weil du nämlich jetzt auch gesagt hast, okay, eigentlich brauchst du vor allem künstliche Befruchtung bei keinem günstigen Spermiogramm. Azoospermie oder sowas natürlich auch. Wobei ist man bei Azoospermie eigentlich, gibt es da nie, nie auf gar keinen Fall Spermien? Oder gibt es auch von
Nee,
bis, ne?
Azoospermie heißt nur, also bewegt nicht.
Ach so.
Es gibt
Ach so.
welche, aber die bewegen sich nicht. Das
Ja, ich
heißt,
dachte immer, dann sind keine Spermien. Nee, nee, Quatsch. Du kannst sie aus dem Boden ja rausholen mit dieser These, ne?
nee, bei Azoospermie kommen sie raus im Ejakulat, aber sie bewegen sich nicht. Die leben
Okay.
nicht. Also das, ja.
Ah, okay.
Wenn keine mit drin sind, kann man es über These, also eine Hodenbiopsie, gucken, dass man Vorstufen gewinnt. Also einer ehemaliger Nachbar war das. Das war das schlechteste Spermiogramm, was ich je gesehen habe. Der Urologe hatte draufgeschrieben: Tut mir leid, Frau Kollegin, Auswertung nicht möglich. Wir sehen nur 1 bis 2 tote Spermien pro
Oh
Gesichtsfeld. Das langt
Gott.
nicht.
Aua, oh Mann, das tut mir
Die
leid.
sind im ersten IVF-Zyklus, wir haben die wunderbar vorbereitet, die sind im ersten IVF-Zyklus schwanger geworden.
Krass.
Es hat super geklappt, sie war 38
Noch
und
nicht mal
der Grund,
XY? Jetzt hätte ich
ja,
gedacht.
Entschuldigung, nee, war ICSI, Entschuldigung. War
Okay,
erst
okay.
mal ICSI-Zyklus, im ersten Anlauf ist sie schwanger geworden
Krass.
und ja gut, er war halt riesig und sie so klein und das ist dann bei Beckenendlage und 4100 Gramm Sektio geworden, aber
Wow.
super. Also super fittes Kind. Nee, also da haben wir uns halt einen Kollegen gesucht in Hamburg, der sich mit schlechten Spermiogrammen gut auskennt und die haben eine These, eine Hodenbiopsie gemacht und das hat wunderbar funktioniert.
Ja, cool. Sowas macht doch einfach Mut, finde ich. PCO und Endometriose. Da hast du doch auch so viele, das hat mich immer auch so berührt, weil du das auch anders siehst. Ich finde immer, das ist das Tolle auch bei dir, du bist so ein Trüffelschwein, ne? Du willst, also im besten Sinne, aber du verstehst, wie ich meine. Du willst halt wissen, was ist los? Warum ist das so nicht? Warum klappt das jetzt so nicht? Und was könnte funktionieren für die Frau oder für das Paar? Und du hast ja auch noch mal so ein bisschen so einen anderen Blick auch, glaube ich, auf PCOS und Endometriose, ne?
Also, das sind jetzt zwei sehr, sehr unterschiedliche
Ja,
Dinge.
Entschuldigung, ich habe es einfach zusammengepackt. Das
Ja,
meine ich jetzt
nee,
nicht, dass
es
das
sind einfach
irgendwie.
zwei häufige Diagnosen und viel, was die Frauen beschäftigt. PCOS, muss ich sagen, die Hälfte der Frauen, die damit ankommt, hat keins. Was damit aber auch zusammenhängt, dass diese Amsterdam-Kriterien zur Diagnose, ich kenne Kollegen, die bei der Sitzung dabei waren, die sagten, wir waren schon nicht froh, als das Ganze verabschiedet wurde. Also die Kriterien, um PCO wirklich festzulegen. Und PCO als Syndrom ist eine Ausschlussdiagnose, nachdem man andere Sachen wie adrenogenitales Syndrom oder andere Hormonstörungen einfach komplett ausgeschlossen hat. Das ist schwierig. So, und
Müssen wir kurz sagen, was das ist eigentlich?
ja, also polyzystische Ovarien, das heißt, es sind um den Rand des Eierstocks rum lauter kleine, gleich große, ungefähr 10 mm große Zystchen. Eizellen, die nie reifen und die nie springen, geht einher mit zu hohen männlichen Hormonen und Insulinresistenz, aber es muss nicht immer alles sein. Also das heißt, es gibt Frauen, die haben halt noch normale androgene männliche Hormone und zwar wird da nicht nur das freie Testosteron gemessen, sondern auch Androstenedion, also auch die Sachen von der Nebennierenrinde, ganz häufig vergesellschaftet mit einer sogenannten Insulinresistenz. Da denken Frauen immer, oh Gott, das ist ganz schrecklich. Nee, das haben so, man vermutet, 6% der europäischen Bevölkerung. Das sind Leute, die sind sehr gute Futterverwerter. Also die überstehen Hungersnöte sehr gut. Das macht auch wieder evolutionsbiologisch Sinn. Also ja, dass wir den Luxus haben von immer gefüllten Supermärkten und dass meistens alles da ist und auch die meisten Leute bei uns das Geld haben, sich zumindest die Basissachen zum Leben zu kaufen. Das ist ja über Jahrhundert und Jahrtausend nicht selbstverständlich gewesen. So. Und ist es eigentlich sinnig, dass ein paar Menschen immer dabei sind, die bei Hungersnöten besonders resistent sind? Das sind aber die, die bei einer Kohlenhydratmast und das, was du so als Fastfood bei uns kriegst, Pizza, Pasta, Chips, Schokolade. Also wenn du so die Supermärkte anguckst, das ist für die normalen Menschen schon nicht gesund. Für jemand mit Insulinresistenz ist das eigentlich eine Katastrophe. So.
Ja.
Und die Frauen essen, also wenn die viel Kohlenhydrate essen, dann haben sie halt unterbeschäftigt, ich sag mal unterbeschäftigtes Insulin in der Nacht, die halt übrig ist, weil nachts isst man nicht, dann wird es nicht gebraucht, um Zucker in die Zellen zu transportieren. Die brauchen auch viel mehr davon, das ist die Resistenz, die brauchen viel, viel mehr Insulin, um Kohlenhydrate, also Zucker in die Zellen zu kriegen, wo das dann als Energie benutzt wird. So, das hängt dann nachts rum und macht halt chronische Entzündungen, macht Ärger mit der Fruchtbarkeit, fördert die Bildung von männlichen Geschlechtshormonen. Da gibt es so ganz vieles, was das macht. Also total doof. Das heißt, wenn jemand ankommt mit PCOS, ist für mich erstmal die Frage, hat die Frau das wirklich? Und wenn ja, hat sie eine Insulinresistenz? Weil dann kann man über Ernährung unglaublich viel machen. Und es ist keine super speziellen Diäten oder sonst was. Es sind einfach bestimmte Grundlagen. Das wird jetzt hier zu weit führen, in einem Podcast das zu erklären. Aber es ist nicht, sagen wir so, es ist nicht einfach, das nur über Ernährung hinzukriegen, aber es geht. Ich habe das mal mit meiner Sekretärin in der Praxis ausprobiert, 3 Monate lang, weil wir haben gesagt, wir testen, wir machen nichts mit Patientinnen, was wir nicht getestet haben. Man muss halt viel mehr nachdenken, man muss einfach auch viel frisch kochen. So, und also wenn man nur von Convenience Food lebt, ist es ganz schwierig. Dazu nehme ich viel Heilpflanze und ich gucke halt in Hypnose, wo ist die Stagnation? So, was ist das eigentlich? Und von daher, also das eine ist ganz häufig ist eine Fehldiagnose. Auch da haben wir oft diese verlängerten, und das ist das Typische vom PCO-Syndrom, die Frauen haben keine Eisprünge und sehr lange Zyklen. So, die haben teilweise 4, 5, 6 Menstruationen nur im Jahr, Zyklen, die 6 bis 8 Wochen oder länger sind. Aber auch in den Zyklen kann Frau schwanger werden. Ich habe eine Patientin, die ist nachweislich NFP-Kurve. Die hat immer dieses Grundmuster der Unfruchtbarkeit gemacht. Also diese Stillzyklusblätter, die kann man super für einen langen Zyklus bei PCO verwenden, wer Sensiplan macht. Im Zweifelsfalle sich da an eine Beraterin wenden, weil das ist nicht so der Standard. Die ist am 60. Tag schwanger geworden.
Krass.
Und die ist etwas später in die Kinderwunschklinik gegangen, weil ihr dauerte das jetzt irgendwie zu lange. Und wir haben auch ganz klar gesagt, also bei so, die hatte teilweise 80-Tage-Zyklen, da hat sie ja pro Jahr so wenig Chance, überhaupt schwanger zu werden. So.
Ja.
Ja. Die wurde mir zurückgeschickt aus dem Brauereiviertel mit dem Frau Schuck, was sollen wir denn mit der Frau noch tun? Die ist doch schon längst schwanger, machen Sie mal einen Mutterpass. So, aber ich weiß, die hat ein bisschen geflucht über das. Irgendwie keine Pizza, keine Pasta,
Oh, oh
keine
Gott.
Weißmehlprodukte. Ja, halb Italienerin. Ich war so süß.
Ja,
Mama mia, keine Pasta. Ich
ja
hab das noch
wirklich.
im Ohr.
Ich weiß, ich habe doch auch deinetwegen, in Anführungsstrichen, habe ich doch eine Darmsanierung gemacht. Ein halbes Jahr lang. Und ich bin auch so ein Schoko-Junkie und ich esse ja sowieso nur Mist eigentlich. Also für mich war das auch wirklich, dass ich zwischendurch dachte, das Leben ist so trostlos.
Ja, und
Ja.
es war doch für einen guten Zweck. Und man muss es auch nicht auf Dauer so hart einhalten.
Absolut, das stimmt.
Also,
Und
das ist mir auch immer so wichtig. Sind keine Sachen, die über Jahrzehnte gehen, sondern es reicht meistens 3 Monate, einmal mal den Körper in Ordnung zu bringen. Und dann sollte man vernünftig weiter essen, aber dann ist mal ein Stück Schokolade auch nicht die Katastrophe. Und es ist wichtig für die Seele. Also ich sehe so viele Frauen, die sich so total kasteien im Kinderwunsch. Und ich darf gar nichts und dies nicht und jenes nicht. Und ach, und wenn das Kind endlich da wäre, dann könnte ich das und das wieder essen. Und ich denke so, nee, dürfen sie. Sie dürfen nur nicht ständig essen. Da wird man ja freudlos. Welches Kind kommt zu einer total freudlosen, deprimierten Mutter, die nie Schokolade kriegt? Entschuldigung.
Und was ist mit Endometriose?
Ist keine reine gynäkologische Erkrankung, sondern eine Ganzkörpererkrankung. Hat ganz, ganz viele Aspekte. Und also eines der wichtigen psychologischen Dinge ist, bei fast allen Frauen sind irgendwelche Grenzverletzungen in der Vorgeschichte. Es ist eine Erkrankung, die sich nicht an die normalen Grenzen im Körper hält. Und genau das spiegelt sich auch. Und die Grenzverletzung muss nicht unbedingt der sexuelle Übergriff sein, wobei wir mittlerweile Daten haben, dass Endometriose viel, viel häufiger ist bei Frauen, die als junges Mädchen, als Kind oder als pubertäres Mädchen sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren. Es können einfach auch psychische
Ich
Grenzverletzungen
könnte sagen, es
durch
ist emotionaler
Eltern,
Missbrauch oder so, ne?
also emotionaler Missbrauch, ganz, ganz häufig so eine, ja, Sekundärtraumatisierung, weil die Mutter ihre Traumata nie aufgearbeitet hat. Also
Ist was Transgenerationales im
es ist was
Zweifel.
trans, es ist ganz, ganz viel Transgenerationales. Also ich habe das in der analytischen Hypnose vor, oh, da war ich noch in der Praxis, 4 Jahre her. Die Patientin sah plötzlich, also wir haben geguckt, was an der Endometriose ist ihrs und was nicht. Und da entstand so eine ganz, ganz lange Kette von Frauen hinter ihr, Mutter, Großmutter, Großtanten, die alle ganz schwierige Lebenserfahrungen, Biografien hatten. Und die hat sich irgendwann umgedreht und hat gesagt, so, und ich will euch das jetzt zurückgeben und ich will nur meinen Teil beantworten. Also mir ist es den Rücken runtergelaufen. Also das hat was Psychologisches und auch so dieses im Alltag. Uns Frauen wird oft so aberzogen, Nein zu sagen mit klarer Stimme. So. Ich weiß nicht, ob du Hanni Hertel kennst aus Kiel, Chefin von Jawara, besten Kampfkunstschule ever. Also bei Hanni habe ich in den 90ern Kampfkunst gelernt und die sagte, es ist so schwierig, Frauen beizubringen, einmal laut zu werden, also richtig so einen Kampfschrei loszulassen, aber auch gegen einen Makiwara zu treten. So, ich meine, Makiwara, das ist so eine, ja, elastische Brett an der Wand, so ein Spiralenhinter, das sie nachgibt, und Schaumstoff drauf. Also dem kannst du nicht wehtun. So, und selbst da, mal so richtig so ein MP durchzuziehen, es braucht bei manchen Frauen ganz, ganz lange, die haben so eine angeborene Schlag- und Beiß- und Schreihemmung. Und
Ja, wir sollten
nicht
ja auch immer
angeborene, sondern
alle
anerzogen. Wir sollen
ja,
lieb und nett und
lieb und
freundlich sein.
lächeln und winken. Ja.
So, und dieses, ich finde es so spannend, ich bin ja auch Buddhistin, weil die Leute glauben immer, Buddhisten, die sitzen auf dem Kissen und sagen Om und können keine Delle in Pappkarton hauen. So, ja, also das ist auch mein Zugang übrigens zum Buddhismus. Klaus Hertel, ihr Mann, hat einen Vortrag gehalten, Buddhismus als Grundlage der Kampfkünste. Und ich brauchte eigentlich nur einen Theorielehrgang, weil ich wollte die Gelbgurtprüfung machen. Das war meine einzige Motivation, da in diesen Vortrag zu gehen. Ich wollte meinen Stempel in den Trainingspass haben. Es hat mich total fasziniert. Und dann sagte Klaus irgendwann, ja, aber wenn ich jemanden der Aggression ausübe, keine Grenzen setze, dann erlaube ich ihm ja, das immer wieder zu tun und ganz viel schlechtes Karma anzuhäufen. Und zu sagen, hier,
Für
stopp.
alle gut, ne?
Ja, bis hierhin und nicht weiter. Das hat ja nicht nur mit mir in dem Moment zu tun, sondern auch langfristig ist eine schützende Qualität. Ich fand es total spannend. Gut, erste Regel der Kampfkunst ist, vermeide den Kampf, wenn du kannst. Aber wenn jemand zu aggressiv ist, ne, gib's zurück. Und das ist was, wo ich bei Endometriose Frauen ganz oft merke, die müssen total lernen, auf sich zu achten und die sich selber die Erlaubnis geben, dann auch mal laut zu werden oder Menschen zu verabschieden aus ihrem Umfeld, die ihnen nicht gut tun. So, und da fällt mir immer Ned Halliwell ein, ganz, ganz toller psychiatrischer Kollege aus den USA, der immer sagt, ja, wir sollten weniger Zeit in der Anwesenheit von Blutegeln verbringen und mehr in der Zeit von Lilien. Also Menschen, die wie Lilien sind, die duften schön, die sehen hübsch aus. Die krümeln vielleicht mal die Tischdecke voll, aber eigentlich sind sie überwiegend positiv. So. Und Blutegel, und dann meldet sich sofort immer irgendein Student und sagt, Herr Professor, das können Sie doch nicht sagen, dass manche Menschen Blutegel sind. Und er sagt, das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Jemand, der ein Blutegel ist, ist es vielleicht für mich. Und ich fühle mich total ausgelaugt und schlecht, wenn ich dem erlaubt habe, mir 2 Stunden eine Pizza ans Ohr zu kauen, wie schrecklich die Welt ist. Wenn ich diesen Menschen nur 10 Minuten reden lasse und ihn dann freundlich rauskomplimentiere, kann der vielleicht den Rest der Zeit bei jemandem sein, der ihn in seinem Verhalten besteckt und für den er eine Lilie ist.
Ja, wie
Und das
schön.
finde ich das ganz spannend. Ich habe dann immer so an meine alte Nachbarin gedacht aus Studententagen. Oh, die erzählte mir immer von ihrer Blinddarmoperation von 1973 und es wurde immer dramatischer. Eine Gallenblase war es und es wurde immer dramatischer und ich hatte keine Lust dazu. Ich habe mir tatsächlich in der Uni mal ihre Krankenakte aus dem Archiv gezogen im Nachtdienst. Es war eine ganz normale Gallenblasen-OP, keine Komplikationen, irgendwie Bauch auf, Steine raus, Gallenblase raus, fertig ist. Aber jedes Mal wurde das dramatischer und blutiger. Die zog einfach Aufmerksamkeit darüber, so ihre Krankengeschichten zu erzählen. Wir hatten eine andere Nachbarin, die konnten stundenlang am Gartenzaun stehen. Das war so ein bisschen so Ärztepoker. So, ich habe aber auch noch ein Röntgenbild von der Lunge, ja, und ich habe aber auch noch die Mandeln rausgekriegt. Die haben sich aber, also das war für die eine Art Bonding. So, das heißt, jemand, der mir das, ich habe beruflich schon den ganzen Tag mit Kranken zu tun, ich habe echt keinen Bock in meiner Freizeit noch eine alte Gallenblasen-OP-Geschichte erzählt zu kriegen. Das heißt, für mich ist sie ein Blutegel in dem und sie klaut mir meine Zeit und meine Energie. Für die anderen Nachbarinnen, die haben sich aber bestärkt in ihrem, wir haben das überstanden. So, und das ist, finde ich, ganz wichtig in dieser Erlaubnis. Das heißt, ich stoße jemanden nicht weg, weil er ist ein schlechter Mensch. Der zeigt ja auch nur, wie es ihm geht, sondern ich achte einfach auf mich und Endometriose ist etwas, es geht ganz wichtig darum zu gucken, was sind Grenzüberschreitungen, die toleriere ich nicht mehr. Dann kommt dazu, der Darm ist die größte Grenzfläche unseres Körpers. Wenn du den Darm aufklappst, also mit allen kleinen Zotten, der ist ja, da passen, glaube ich, 11 Fußballfelder rein.
Das
Das ist
ist irre, das
riesig.
haben wir im Körper, ist doch
Ja,
abgefahren.
es ist abgefahren. So, und der Dialog zwischen Darmbakterien und dem Darm selber macht ganz viel mit dem Immunsystem. Wir haben mittlerweile in den USA ganz spannende Studien über bestimmte Untergruppen von Milchsäurebakterien im Darm. Wenn wir die haben, dann sind die Schmerzen während der Menstruation bei Endopatientinnen viel, viel geringer. Und wenn wir die nicht haben, dann sind sie deutlich stärker. Das Gleiche gilt auch für die sogenannten Butyratbildner. Das heißt, da spielt Ernährung eine Rolle, eventuell eine mikrobiologische Therapie. Also für mich ist Endometriose eine Aufgabe. So, das
Ja.
heißt, bei Diagnose, wenn bei mir eine Patientin angekommen ist, dann hieß es nicht, nehmen Sie die Pille und wenn Sie irgendwann mal ein Kind wollen, gehen Sie in die Kinderwunschklinik, sondern Sie haben eine chronische Erkrankung. Sie müssen jetzt echt was tun, weil wir haben im Durchschnitt 60% Wiederkommensrate, Rezidivrate.
Okay.
Nach meiner Erfahrung bei meinen Patientinnen war es deutlich unter 20%,
Wow.
aber die meisten waren wirklich sehr motiviert. Also ich habe auch einfach sehr tolle Patientinnen gehabt, die naturheilkundlich arbeiten wollten. Die haben zwar mal über die Ernährungspläne geflucht und gesagt, so, ich freue mich, wenn 3 Monate um sind, dass ich dann mal auf einem Geburtstag auch über die Stränge schlagen darf. Essen hat ja auch was mit Mortalität zu tun, so, aber die sich überwiegend sehr, sehr gut daran gehalten haben, Milchprodukte weglassen, ist das Allerwichtigste. Milchprodukte, Soja. So, wenn Milch im Kaffee wichtig ist, dann Haselnuss und Hafer geht prima oder überhaupt Nussmilchen, Hafer, Reis, aber auch Soja, da sind Stoffe drin, Flavonoide, die haben eine leicht östrogene Wirkung. Das wollen wir einfach nicht. So, dazu gehört für mich auch erstmal Küche aufräumen, Badezimmer aufräumen. Wie viele Bodylotions gibt es, die hormonaktive Substanzen enthalten? Also ich habe den Patienten immer gesagt, so, jetzt wird ToxFox oder GoCheck aufs Handy geladen.
Stimmt,
Wenn ihr bei
ToxFox habe ich
Rossmann,
auch.
DM oder Müller einkaufen geht, ja, scannt doch mal. Gerade Sonnenmilch im Sommer. Das ist eine Katastrophe. Ich glaube, bei Rossmann, ich habe mal irgendwie eine Stunde da gestanden. Ich habe zwei Kindersonnenmilchen gefunden, wo keine hormonaktiven, das
Um
ist super
Himmels
sensitiv für
Willen.
kleine Kinder.
Um
So, und
Himmels
damit schmier ich
Willen.
mir den ganzen Körper ein und nach dem Baden nochmal.
Oh.
So, das ist, was weiß ich, so ein Lidstrich. Den würde ich nicht scannen, weil das ist ja eine winzige Fläche an der Haut.
Ja, aber
So.
Bodylotion ist der ganze Körper halt, oder
Genau.
Haarshampoo
So.
oder Duschgel oder so.
Und für mich ist eine Endometriose echt so eine Aufgabe zu gucken, wie vermeide ich Xenoöstrogene, also Fremdöstrogene, die einfach so in Kosmetik, die in Plastikgeschirr. So, wenn
Ja.
ich so Plastikschüsseln habe, ich habe früher bunte Plastikschüsseln, ich sehe die aus dem Studium noch, so alle orange, gelb und rot und ich hatte eine ganz bunte Küche. Ja, aber wenn ich da saure Sachen drin anmische, da hat Professor Ingrid Gerhardt in den 90ern schon drüber geforscht, das löst halt Weichmacher raus, die
Ja.
haben eine östrogene Wirkung. So, das heißt, ich schmeiß die Dinger weg, dann gibt es halt Edelstahl oder es gibt Glasschalen. Ja, die gehen
Oder auch
leicht
unser
explodieren.
Wasser, ne? Wenn wir
Ja.
Leitungswasser trinken, da ist ja auch so viel drin,
Ja.
wenn man Pech hat, ne?
Also das hängt so ein bisschen ab. Wir in Kiel haben ja noch ein sehr, sehr gutes Wasser, aber zum Beispiel in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln, da sind, also das Blöde ist einfach, dass die Klärwerke Medikamentenrückstände wie Pille, aber auch Ibuprofen und sowas nicht
Genau.
rausfiltern.
Ja, genau.
So, und in Berlin ist, glaube ich, Kokain die dritthäufigste Substanz
Nein.
der Reste. Doch, habe ich neulich gelesen.
Bäh. Ach du Scheiße, ich dachte, ich habe immer nur an die Pille gedacht, aber an sowas, oh Gott, alles
Ja,
klar.
also dann ist
Scheiße.
ein Wasserfilter kann halt auch sehr sinnvoll sein, je nachdem, wo ich lebe. Also
Ja.
Endometriose ist für mich so als allererstes Putzen und Aufräumen und sauber machen. Ich habe da auch so ein kleines Büchlein für Patienten, ein E-Book zusammengestellt. Kannst du gerne den Link haben.
Ja, gerne.
Es geht mir darum, wirklich gut zu essen. Nicht notwendigerweise vegan. Ich weiß, das ist bei einigen Ernährungsberatern total Trend. Schwierigkeit ist, wenn die Frauen so viel bluten. Aus Gemüse nehmen wir halt schlecht Eisen auf und die sind dann oft so eisengemangelt. Das heißt, aber wenn dann Fleisch, dann bitte Bioqualität, weil nicht Bio. Der Abstand zwischen letzter Antibiotikagabe und Schlachtung ist extrem kurz und die Antibiotika, die essen wir dann halt mit. Das ist auch wieder, also dann gibst du halt Geld für irgendwelche Darmprodukte aus und
Ja.
tust deinem Darm was Gutes und dann isst du halt irgendwie Schweinefleisch aus Massentierhaltung. Das mit Antibiotika. Nee, also das sind doch Sachen, die gehen einfach nicht. Also
Du hast schon gesagt, es ist echt eine Aufgabe, ne?
Endo ist eine
Und
Aufgabe, aber kein Verhütungsmittel. Das ist immer mein Spruch so. Weil ich habe so viele ungeplante Endokinder irgendwie in den letzten Jahren gesehen, wo die Frauen dann dachten, ja, nee, also die halt auch, ich habe ja früher ganz normale Gyn gemacht und nicht nur Kinderwunsch. Und jede Endopatientin hat halt die üblichen Sachen von mir bekommen mit Küche auf, Zimmer, Küche aufräumen, Kühlschrank aufräumen, Speisekammer, Badezimmer, dab, 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 das machen wir. Wir machen mal einen Darmtest, wir machen dieses, wir machen jenes. So, und ganz viele sagten, wow, seitdem ich die Ernährung umgestellt habe, ich brauche ja kaum noch Schmerzmittel. Das ist ja total klasse.
Wahnsinn. Oh, wie toll.
So, das äußert, also bei einigen Frauen, ich habe ja auch so ein, ja, mal so einen Infokurs gemacht online. Das ist irgendwie 1,5 Stunden Vortrag und ein Ernährungsplan, der so Mittelwert ist zwischen den ganzen Patientinnen, so das, was eigentlich für alle gültig ist. Mir schreiben immer wieder Frauen, ja, das habe ich gemacht und seitdem brauche ich nicht mal die Hälfte von Schmerzmitteln.
Wow.
So, aber da kommt, dann kommen dann auch ungeplante Schwangerschaften manchmal bei rum. Also ich sehe noch eine Patientin, die ich immer wieder gesagt habe, ja, und wenn der Körper sich reguliert, dann repariert der ganz viel. Müssen wir über Verhütung reden? Nein, nein, nein. Die Klinik, die mich operiert hat, hat gesagt, dass da war noch eine kleine Restzyste mit Endometriose. Die lag sehr darmwandnah. Die wollten mich nicht operieren. Ich bin nicht restfrei operiert. Da kann nichts passieren. Ich hätte das dokumentiert dreimal. Nein, da kann noch nichts passieren. Die Klinik hat gesagt, ohne IVF wird nichts. Ja, die Kleine heißt jetzt Sophia.
Schön. Okay, ich versuche noch ein paar Fragen unterzukriegen, Dodi. Was ist die beste Vorbereitung auf eine Eizellspende, war die Frage von einer Followerin.
Boah, das hängt an verschiedenen Faktoren ab. Alter, wie der Menstruationszyklus ist, mental. Jetzt mache ich mal Eigenwerbung. Ich habe da eine Hypnose für.
Ja, ich verlinke sie in die Shownotes.
Ja, das ist, also es hängt körperlich hängt es an verschiedenen Faktoren. Dazu müsste ich was über Zyklus und Endometrium wissen. Psychisch macht eine ganze Menge aus. Und diese Eizellspendenhypnose, die ist halt echt an Patienten ausgetestet und funktioniert.
Und ich kann vielleicht noch dazu sagen, weil ich das aus meiner Praxiserfahrung kenne, auch wirklich gut damit auseinandersetzen, kann ich das? Kann ich das wirklich, dass da. Dass es ein nicht meine Eizelle ist, dass mein Mann im Zweifelsfalle mit einer anderen Frau biologisch gesehen dann ein Kind hat. Das klingt immer so, mein Gott, ne, wenn man so einen langen Kinderwunsch wie ich hinter sich hat, dann macht man das halt. Aber es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, wo die, ob du die Studien auch kennst, gibt es wohl dazu, dass Frauen dann abgetrieben haben.
Ja, also das ist seit etlicher Zeit bekannt, dass Frauen dann endlich mit Eizellspende schwanger sind, die einen unglaublichen Aufwand und ganz langen Kinderwunschweg hinter sich haben,
Ja.
und dann die Kinder abtreiben, weil sie feststellen, das ist ein ganz komisches Gefühl.
Ja, und das kann man sich ja vorher nicht richtig vorstellen. Man kann es nur versuchen, ne?
Nein, und das ist, also die Frauen werden dann oft auch so verurteilt, aber es ist halt, also wenn man das Gefühl hat, da ist was komplett Fremdes in mir. Was ich immer ganz wichtig finde, ist auch so diesen Fokus darauf zu legen, die Dankbarkeit gegenüber der Eizellspenderin, weil das ist eben
Ja.
nicht wie Samenspende. Das ist relativ einfach für den Mann. Aber das heißt für die Frau auch, dass sie sich Medikamente spritzt, dass sie sich stimulieren lässt. Das ist für die echt auch ein Eingriff in ihren Körper. So, also dass das Frauen auf sich nehmen. Und diese Betrachtung, ja, es ist zellulär natürlich nicht meine eigene, so also genetisch ist es nicht mein eigenes. Aber es gibt ja die Epigenetik. Wenn ich es 9 Monate austrage, dann
Ja.
präge ich ja das Kind auch ganz viel. Das ist
Und
was
das
anderes
Kind
als ein
mich ja
adoptiertes
auch.
Kind. Genau,
Genau.
also das ist ja so ein Dialog. Also, aber das ist halt wirklich was so, und das ist wichtig, dass du das ansprichst. Das ist nicht ebenso wie, ganz platt gesagt, ich gehe shoppen und suche mir einen Samenspender in Dänemark aus, der fröhlich was abgegeben hat, sondern ich habe, also ich nehme ja bei Sperma, egal ob es von meinem Mann ist, den ich nun mal kenne, oder meinem Partner oder was weiß ich, oder Fremdsperma, dann nehme ich sowieso immer Genetik auf, die nicht meine ist, die nicht original ist, weil das ist
Stimmt.
nun, ein Kind ist immer aus zwei Teilen zusammengesetzt.
Ja.
Während bei einer Eizellspende, da ist halt wirklich beides fremd oder eventuell, wenn es halt eine Komplettgametenspende ist, also kenne ich den Spender noch nicht mal. Und das ist wirklich, also das ist emotional was, was eine Beratung braucht.
Total, einen systemischen Blick auch, ja. Genau. Da habe ich schon mal in der Folge was zu erzählt, kann ich euch auch noch dann sagen. Genau.
Genau, verlinkt die mal, das ist wichtig.
Ja, genau. Gibt es Hilfestellung für Sternmamas, die wieder probieren wollen, schwanger zu werden?
Ja, ganz, ganz viele. Also, tut mir echt leid, aber darauf kann ich jetzt nicht mehr antworten, weil ich habe in 5 Minuten die nächste Patientin.
Dann müssen wir vielleicht noch mal eine Folge zusammen
Ja,
machen.
klar,
Wollen wir
total
das?
gerne.
Genau. Okay.
Also, weil es tut mir jetzt echt leid, dass ich jetzt hier irgendwie die Uhr hochhalten muss und sagen muss,
Nein. Ist so, ist
aber,
so.
also, Sternmamas auf jeden Fall, wenn jemand sehr in der Trauer drin hängt. Ich habe ja auch einen Hypnose, kostenfreien Hypnose-Geburtsvorbereitungskurs gemacht für Frauen mit einer späten Fehlgeburt.
Ja, so toll
Egal,
ist es.
ob es in der Schwangerschaft verstirbt oder ob sie sich zu einer medizinischen Abtreibung durchringen mussten, weil das ist natürlich auch so, wer für Kinderwunschtherapie macht. Da gibt es halt auch manchmal Kinder, die nicht wirklich lebensfähig sind. Und
Boah,
das ist
brutal.
vollkommen legitim, dass Frauen dann sagen, nee, also das Kind, das sowieso nur 2, 3 Monate leben wird und nicht aus der Klinik rauskommen wird, weil es von Maschinen abhängig wird, das kann ich nicht austragen. Das ist total legitim. Auch für die habe ich diese Hypnose geschrieben. Und da ist, die kostet nämlich nichts, weil sowas darf nichts kosten, finde ich. Und dafür gibt es keinen Geburtsvorbereitungskurs, also eine
Ja.
Crashkurs. Der zweite Teil ist eine Hypnose, um mit der Trauer gut umzugehen und ein Stück weit offener werden für eine neue Schwangerschaft. Und es haben mir jetzt mittlerweile etliche Frauen rückgemeldet, dass sie den eigentlichen Geburtsvorbereitungskurs gar nicht gemacht haben, weil die Fehlgeburt ist schon eine Weile her, aber diese Trauerhypnose.
Ja,
So, und
toll.
es ist total wichtig, ja, sich damit auseinanderzusetzen und in diesen verschiedenen Trauerphasen, die ja auch individuell sind, trotzdem zuzulassen, dass ein neues Kind wiederkommen darf.
Ja. Dorothee, ich danke dir von Herzen. Ich glaube, wir machen bestimmt noch mal eine Folge. Vielen, vielen
Du
Dank
hast wahrscheinlich noch ganz,
heute.
ganz viele Fragen und ich habe dir immer
Wir
alles
haben
ausführlich beantwortet.
Fast alles geschafft, wirklich fast alles. Wir machen einfach
Super.
noch mal und du bist großartig. Ich danke dir von Herzen.
Gerne, 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 gerne.
Boah, was eine gute, kostbare, wertvolle Folge, oder? Die ist so voll. Ich finde dieses geballte Wissen und diese Wahnsinnserfahrung, die Dorothee mitbringt, einfach immer wieder so überwältigend und so berührend. Ich wünschte mir immer, alle Ärzte wären so und würden so alle Seiten und Blickwinkel irgendwie mit im Blick behalten. Doppelt gemoppelt ist mit dem Blick, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Und ich wünschte mir wirklich, ich könnte diese Folge automatisch, ungefragt an sämtliche Frauen schicken. Oder auch Männer, war ja auch was für Männer mit dabei, ne? Aber wirklich, auch unabhängig vom Kinderwunsch, wenn ihr Frauen, Freundinnen, Bekannte in eurem Freundeskreis oder Kollegenkreis habt, die vielleicht auch von Endometriose betroffen sind oder PCOS oder so, schickt die wirklich einfach weiter, die Folge. Ich finde, das ist so ein wertvolles Wissen, das muss, darf, kann unbedingt raus in die Frauenwelt, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat. Das ist ja kostenlos, einfach irgendwie den Zugang zu diesem Wissen und zu dieser Sichtweise auch zu bekommen. Ich finde die einfach so wertvoll. Ja. Also teilt diese Folge gerne, gerne, gerne. Und sowieso, ne, gebt mir gerne Sterne, am liebsten natürlich 5. Abonniert den Podcast, schreibt eine Rezension bei Apple Podcast oder einen Kommentar bei Spotify. Ja, kommt gerne auch rüber zu Instagram. Also ich freue mich, wenn ihr hier bleibt, wenn ihr weiterhört und freue mich dann auf die nächste Folge.